Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Sina Fröndrich herzlich willkommen und mit einem Blick auf Vonovia. Der Wohnungskonzern erfreut Aktionäre und verärgert Mieter. Denn Vonovia macht einen Milliardengewinn, auch dank der Mieten. Und die Aktionäre bekommen eine Dividende. Ein Thema bis 5:30. Zunächst aber blicken wir auf die Paketbranche. Schuhe, Technik, Spielzeug, Haushaltsgeräte, vieles davon wird inzwischen geliefert. Das Paketaufkommen wächst seit Jahren. Allein die Deutsche Post hat im vergangenen Jahr 1,5 Milliarden Pakete ausgeliefert und will auch deswegen das Personal aufstocken. Aber trotz Rekordpaketaufkommen herrscht großer Druck in der Branche. Das sehen wir allein an den vielen Zustellfahrzeugen in den Städten, über die wir gleich sprechen. Das sehen wir aber auch an Berichten von Beschäftigten, die teils unter widrigen Bedingungen arbeiten. Und wir sehen es auch in der Jahresbilanz der Deutschen Post, die Jörg Sauerwein kennt. Ergebnis: Die Post hat zwar mehr als 3 Milliarden Euro Gewinn gemacht, das ist aber deutlich weniger als erwartet.
Kein Wunder, dass Postchef Frank Appel da mit ernster Miene im Bonner Post Tower vor die Journalisten trat und lieber gleich auf den erfolgreicheren Teil des vergangenen Jahres einging.
Wir hatten ein sehr gutes Weihnachtsgeschäft.
Insgesamt aber war das Jahr 2018 aus Sicht der Postfinanzchefin Melanie Kreis nicht gerade positiv. Und das, obwohl Bereiche wie das Express- oder Frachtgeschäft gut liefen.
Wir hatten einen Unternehmensbereich, der ein sehr schwieriges Jahr hatte 2018. Das war unser Post- und Paketgeschäft hier in Deutschland.
Einerseits gehen dank des anhaltenden Booms im Onlinehandel die Paketzahlen weiter nach oben. Allein in Deutschland hat die Post im vergangenen Jahr 1,5 Milliarden Pakete transportiert. Andererseits aber treibt das auch die Kosten in die Höhe, unter anderem durch mehr Personal oder neue große Sortierzentren.
Das verlangt unsere Organisation, das verlangt den Kolleginnen und Kollegen draußen in der Fläche viel ab. Und es ist finanziell auch nicht einfach, das in einer profitablen Art und Weise zu gestalten.
Um die Kosten wieder in den Griff zu bekommen, hat sich das Unternehmen ein Sparprogramm verordnet, unter anderem Frühpensionierungen in der Zentrale vorgenommen und den Konzern in Teilen umgebaut. Eines der großen Probleme der Post sei nach wie vor das schrumpfende Briefgeschäft, sagt Finanzvorstand Kreis, weil die Menschen mit jedem Jahr mehr auf elektronische Wege wie E-Mail oder WhatsApp setzen. Trotzdem, bei steigenden Löhnen eine tägliche Zustellung zu gewährleisten, mache eine Portoerhöhung dringend notwendig, heißt es von der Post. Wenn die Bundesnetzagentur entschieden hat, dann könnte das Porto für den Standardbrief von bisher 70 auf künftig 85 bis 90 Cent steigen. Auch das soll dazu beitragen, dass Konzernziel für das Jahr 2020 einzuhalten. Das lautet mindestens 5 Milliarden operativer Gewinn. Das allerdings werde vor allem auf dem Rücken der Mitarbeiter umgesetzt, kritisiert Christina Dahlhaus, die Vorsitzende der Gewerkschaft DPVCom.
Wir haben immer wieder das Thema einer viel zu dünnen Personaldecke gehabt. Die Zusteller, die Mitarbeiter gehen einfach an den Belastungsgrenzen.
Darauf reagiere die Post inzwischen zumindest in Teilen, räumt Dahlhaus ein. Das Unternehmen hat in dieser Woche angekündigt, in diesem Jahr 5.000 neue Arbeitsplätze zu schaffen, unter anderem in der Zustellung und in neuen Sortierzentren.
Jörg Sauerwein über den Gewinneinbruch bei der Post. Und wir wollen nun eine Sorge aufgreifen, die die gesamte Paketbranche umtreibt. Das ist die sogenannte letzte Meile. Sie beschreibt die besonders teure Zustellung der Pakete bis an die Haustür. Eine Extragebühr will die Post zunächst zwar nicht erheben, aber welche Alternativen gibt es sonst auch für die Konkurrenten, um den Paketverkehr zu entlasten? Darüber habe ich mit Bernd Bienzeisler vom Fraunhofer Institut in Stuttgart gesprochen. Er verantwortet dort den Bereich Innenstadtlogistik. Frage an ihn, wohin lassen Sie eigentlich Ihre Pakete schicken, nach Hause oder an die Packstation?
Naja, in Ermangelung an Alternativen lasse ich es eigentlich doch nach Hause liefern. Bis vor wenigen Jahren konnte man das bei uns noch auch an den Arbeitgeber liefern lassen. Das hat man eingestellt aus Sicherheitsgründen und das geht auch bei immer weniger Arbeitgebern heutzutage. Packstation wäre eine Alternative. Man muss eigentlich auch dazu sagen, da müssen Sie erstmal wieder zur Packstation hinfahren. Das heißt also, wenn Sie das unter gesamtverkehrlichen Gesichtspunkten betrachten, dann ist es nicht unbedingt vorteilhaft, wenn an der Packstation geliefert wird. Also im Moment werden die meisten Pakete tatsächlich nach Hause geliefert, was aber nicht heißt, dass es nicht auch bessere Alternativen geben könnte.
Welche wären das denn zum Beispiel? Sie haben jetzt gerade schon gesagt, die Packstation so als zentrale Anlaufstelle ist es nicht.
Ja, Packstation kann schon ein Element sein, was hilfreich ist. Ja, wenn ich jetzt regelmäßig einen Weg zur Arbeit habe und gehe immer wieder an einem bestimmten Ort vorbei und hole mir dann dort mein Paket möglicherweise aus der Packstation auf dem Weg nach Hause. Was natürlich auch eine Alternative wäre die Abendzustellung zu einem gewünschten Zeitpunkt. Durchaus auch gebündelt. Ja, also stellen Sie sich vor, ich bestelle 3-4 Sachen die Woche, dann kriege ich dreimal die Woche ein Paket. Wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, mir diese Sendung zu bündeln und mir die um 19 Uhr zustellen zu lassen, dann wäre das sicherlich ein Dienst, der für mich interessant wäre, ja, wenn Sie berufstätig sind. Allerdings muss man auch hier sagen, wenn alle Leute natürlich ab 19 Uhr dann ihre Pakete haben wollen, dann gibt es halt auch wieder Probleme. Aber das sind schon Dinge, an denen wird auch gearbeitet und das hat Potenzial.
Das hieße aber auch, dass die verschiedenen Paketzusteller ja zusammenarbeiten müssten.
Ja, zusammenarbeiten ist natürlich immer so ein Punkt. Ja, also es gab schon in den 90er Jahren die Idee, so Konsolidierungscenter zu machen, nach dem Motto, man liefert die Pakete doch einfach irgendwo in ein zentrales Lager und dann wird es sozusagen von dort verteilt. Da ist nicht allzu viel von übrig geblieben von diesen Ideen, weil so einfach ist es auch nicht mit dieser Zusammenarbeit.
Aber wo ist das Problem daran? Das könnte man sich doch eigentlich ganz gut vorstellen. Eine zentrale Logistikanlieferstelle in einer größeren Stadt, in einem bestimmten Stadtteil und von dort wird dann zum Beispiel mit Elektrofahrrädern oder kleinen Elektroautos weitergeliefert und eine Abholung ist vielleicht auch möglich.
Ja, also das mit den Weiterliefern mit kleineren Fahrzeugen ist in der Tat interessant, muss man aber jetzt nochmal trennen von dem Thema Zusammenlegung von Paketströmen. Das ist in der Tat kritisch. Da gibt es verschiedene Gründe für. Der erste Grund ist, dass die Unternehmen doch unterschiedliche Prozesse und Geschäftsmodelle haben. Ja, dahinter stehen andere Kundengruppen, dahinter stehen andere Arbeitsprozesse, wie die Pakete sortiert, beladen werden, Tourenplanung höchst unterschiedlich. Das zweite ist, wenn das jetzt so ein neutraler Dritter machen würde, die Zustellung, dann würde natürlich die Marke der Unternehmen auch aus dem Stadtraum verschwinden. Also auch wenn diese Autos vielleicht jetzt uns manchmal stören im Straßenverkehr, aber sie sind sehr präsent. Ja, DPD, Hermes, DHL, das sind Marken, die kennt jeder, UPS. Wenn diese Marke jetzt weg wäre, hätten die Firmen ein Problem. Und das Dritte wird auch oft übersehen, die Fahrzeuge, die fahren ja jetzt nicht leer durch die Gegend. Die sind schon sehr, sehr optimiert eingesetzt. Und wenn das jetzt jemand, ein neutraler Dienstleister, wer auch immer, übernehmen würde, dann wären da nicht weniger Fahrzeuge auf der Straße erstmal.
Aber was bleibt denn dann? Weil wir können ja nicht davon ausgehen, dass wir in Zukunft weniger Paketaufkommen haben, sondern tendenziell eher noch mehr.
Das wird weiter wachsen, jedes Jahr um mehrere Prozent. Also das ist auch eine Riesenherausforderung für die gesamte Branche. Was bleibt, sind ja zum einen natürlich immer schon die Regulierungskeule. Ja. Da wird immer gesagt, die Politik müsste machen oder Ähnliches. Aber ehrlich gesagt, das wären natürlich schon sehr, sehr starke Eingriffe in die ökonomischen Freiheiten der Unternehmen auch. Eigentlich will das auch niemand.
Also dass man zum Beispiel die Lieferung bis zur Haustür verbietet als Stadt und sagt, damit wollen wir den Stadtverkehr entlasten.
Könnte man theoretisch, ich weiß gar nicht, ob eine Stadt das rechtlich ohne weiteres machen kann. Ja, also das würde, glaube ich, sehr schnell vor höheren Gerichten landen. Und im Grunde will das auch keiner, seine Bürger irgendwo dort bevormunden. Also wir glauben eher, dass es flexiblere Lösungen geben muss. Was auf jeden Fall richtig und wichtig ist, ist, mit kleineren Fahrzeugen im Innenstadtbereich zuzustellen, also auch mit Lastenrädern, mit Sackkarren teilweise, also wo sie sehr hohe sogenannte Stoppdichten haben, also sehr viele Punkte, wo sie Pakete abgeben, können sie teilweise auch fußläufig zustellen oder eben über Lastenräder, aber da brauchen sie dann eben auch Flächen zum Umladen, zum Wiederauffüllen der Lastenräder und diese Flächen gibt's halt nicht und da könnte natürlich eine Stadt auch was machen, diese Flächen ein Stück weit auch bereitzustellen.
Das heißt, wir müssen uns aber noch ein bisschen länger darauf einstellen, dass die Straßen verstopft sind mit großen.
Ja, es sei denn, wir würden halt unser Kaufverhalten wieder grundlegend verändern, aber davon ist erstmal nicht auszugehen. Ich fürchte, wir werden ein bisschen damit leben müssen.
Reden wir nochmal über den Preis. Sollte das Paket, das bis zur Haustür geliefert wird, deutlich teurer werden für die Besteller?
Das könnte sein, dass das irgendwann teurer wird. Allerdings muss man sagen, in Deutschland sind wir natürlich sehr verwöhnt worden, nicht zuletzt auch durch Amazon, durch kostenlose Lieferungen. Und es wird sehr schwierig werden, den Kunden das wieder abzugewöhnen. Es müsste wahrscheinlich eher so eine Kombination sein aus Preiserhöhung und Bequemlichkeit und auch echten Alternativen. Das heißt also auch in die Abendstunden mal liefern, teilweise auch an der Tür-zu-Tür-Übergabe gibt es ja auch Lösungen, ja, dass dann mit seinen Paketen auch abgestellt werden können in entsprechenden Boxen oder Containern. Auch dafür gibt es Lösungen, ist auch nicht für jedes Objekt geeignet. Aber wenn ich dann genau bestimmen kann, wo möchte ich denn mein Paket heute hinhaben als Kunde, dann macht das die Sache natürlich auch einfacher.
Sagt Bernd Bienzeisler vom Fraunhofer Institut in Stuttgart. Über die Paketzustellung haben wir gesprochen. Viel Druck in der Branche, den spüren auch die Beschäftigten und Gewerkschaften kritisieren, hier werden teils Dumpinglöhne bezahlt. Warum das so ist, das hat der Ökonom Karl Brenke so erklärt.
Das große Problem ist, dass ein Paketdienstleister eine andere Firma beauftragt und diese Firma besteht im Grunde genommen aus ein Personen- oder zwei Personenunternehmen, die selbstständig sind. Und hier wir das große Problem haben, dass der Mindestlohn durch Scheinselbstständigkeit umgangen wird, weil eben diese Subfirmen als Selbstständige gar nicht dem Mindestlohn unterliegen.
Wie geht man nun damit um? Was könnte helfen? Ein Gesetz, das die Paketzusteller in Haftung nimmt für die Subunternehmen, wie es Arbeitsminister Heil fordert, das hält der Arbeitsmarktforscher Brinke nicht unbedingt für notwendig. Wichtiger sei es, dass der Zoll mehr und strenger kontrolliere. Steigende Mieten. Für einige ist klar, wer davon profitiert. Die privaten Wohnungskonzerne wie Vonovia. Und tatsächlich, das DAX-Unternehmen hat im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn gemacht. 1 Milliarde Euro. Dank steigender Mieten und auch, weil Vonovia inzwischen haushaltsnahe Dienstleistungen in den Konzern integriert hat. Was Mietervereine kritisieren, denn die Abrechnungen seien undurchsichtig. Katja Scherer berichtet.
Gründe für das Satte Plus seien der niedrige Leerstand sowie die Übernahme der Wohnungsgesellschaften Buwog in Österreich und Victoria Park in Schweden, sagt Konzernchef Rolf Buch.
Wir können nahtlos an die positive Entwicklung der vergangenen Jahre anknüpfen.
Schnelles Wachstum durch Übernahmen, diese Strategie verfolgt Vonovia seit den Ursprüngen. 2001 kaufte das Bochumer Unternehmen der damaligen rot-grünen Bundesregierung rund 60.000 Eisenbahnerwohnungen ab, damals noch als Deutsche Ennington. Bund, Länder und Kommunen legten so erst den Grundstein für Vonovias Aufstieg, sagt Matti Schenk vom Immobiliendienstleister Savills.
Diese großen Übernahmen sind damit eingeleitet worden, von einigen dieser Gesellschaften zumindest, dass eben die öffentliche Hand, wie in Dresden oder auch Berlin, öffentliche Wohnungsbaubestände verkauft hat.
Mittlerweile hält Vonovia insgesamt knapp 400.000 Wohnungen im Wert von gut 44 Milliarden Euro, vor allem in Berlin, im Raum Dresden und in NRW. Auch wenn Vonovia damit mit Abstand der größte Immobilienkonzern in Deutschland ist, halte sich die Marktmacht des Konzerns in Grenzen, sagt Schenk.
Wenn man mal die Zensusdaten aus dem Jahr 2011 sich anschaut, das sind eigentlich die aktuellsten Zahlen, wo mal geschaut wurde, welche Wohnungen waren eigentlich vermietet, welche eigengenutzt. Dann kommt man aktuell jetzt vielleicht auf einen Marktanteil von der Vonovia von so 1,7% deutschlandweit.
Inzwischen dürfte dieser Anteil zwar höher liegen, der Großteil der Mietwohnungen wird aber weiter von Privatpersonen vermietet. Dennoch hat Vonovia die Branche verändert. Prozesse wie Kundenservice und Mietanpassungen sind dort stark standardisiert und dass der Konzern eigene Handwerker beschäftigt, sorgt dafür, dass ein Großteil der Wertschöpfung in der Firma bleibt. Zur Freude von Investoren, deren Dividende nun auf 1,44 Euro je Aktie steigen soll. Ulrich Ropertz vom Deutschen Mieterbund kritisiert allerdings, dass Vonovia seinen Gewinn auf Kosten der Mieter erwirtschafte, indem der Konzern überdurchschnittlich viele Wohnungen modernisiere.
Vonovia modernisiert, weil es eine tolle Möglichkeit ist, einerseits den Buchwert der Immobilien in die Höhe zu treiben und andererseits sich diesen höheren Buchwert durch die Mieter refinanzieren zu lassen.
Vielerorts gibt es daher erhebliche Widerstände gegen weitere Modernisierungen, weshalb Konzernchef Buch schon Ende vergangenen Jahres einen Strategieschwenk verkündet hat. Künftig werde man in Deutschland nur noch 3 statt 5% des Gebäudebestands jährlich umbauen, bekräftigte er heute. Stattdessen will Buch nun im Ausland weiter zukaufen und modernisieren, etwa in Schweden. In Deutschland setzt Buch künftig stärker auf Neubauten.
Katja Scherer war das über die Vonovia-Bilanz. Facebook will das Online-Netzwerk stärker als bisher auf den Schutz der Privatsphäre ausrichten. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen mit Günter Hetzke.
Konzernchef Zuckerberg kündigte an, künftig mehr als bisher auf vertrauliche, verschlüsselte Dienste setzen zu wollen, die nicht einmal von Facebook gelesen werden können. Der US-Datenschützer Opsahl bleibt skeptisch.
The devil is in the details. We need to see the implementation.
Der Teufel liegt im Detail. Wir müssen uns die Implementierung anschauen. Wenn Sie wirklich unser Vertrauen wollen, dann müssen Sie transparent sein in puncto Geschäftsmodell. Sie müssen Vertrauen durch Handeln aufbauen.
And build trust through actions.
Unklar bleibt zudem, was der neue Kurs für das Geschäftsmodell von Facebook bedeutet, denn das Online-Netzwerk ist aktuell darauf angewiesen, möglichst viel über seine Nutzer zu wissen, um zielgerichtete Werbung vermitteln zu können, und das würde mit dem neuen Modell dann ja schwieriger bis unmöglich werden. Studien zum Krebsrisiko des Unkrautvernichters Glyphosat dürfen nach einem Urteil des Gerichts der Europäischen Union nicht unter Verschluss gehalten werden. Die EU-Lebensmittelbehörde EFSA hatte Einblicke verwehrt mit Hinweis auf den Schutz von Geschäftsinteressen von Unternehmen. Nach Ansicht der Richter überwiegt in diesem Fall aber das öffentliche Interesse. Deshalb müsse der Zugang gewährt werden. Gegen dieses Urteil kann nun noch beim Europäischen Gerichtshof vorgegangen werden. Der Autobauer BMW löst spätestens 2025 Audi als Sponsor und Aktionär des FC Bayern München ab. Insgesamt werde BMW dafür 800 Millionen Euro an den Club zahlen. Das zumindest meldet das Manager-Magazin. Die EU-Wettbewerbshüter nehmen die geplante Übernahme der RWE-Tochter Innogy durch den Energiekonzern E.ON genauer unter die Lupe. Es gebe Bedenken, dass das Vorhaben den Wettbewerb im Strom- und Gaseinzelhandel beeinträchtigen könne, erklärte die EU-Kommission. E.ON hatte eine vertiefte Prüfung angesichts der Größe des Geschäfts erwartet. Mit knapp 1,6 Milliarden Euro Umsatz blieb der Musikmarkt in Deutschland im vergangenen Jahr weitgehend stabil. So der Bundesverband Musikindustrie. Wichtigste Geldquelle der Branche ist dabei das Streaming, das die CD-Verkäufe deutlich hinter sich gelassen hat. Das gewerkschaftsnahe Wirtschaftsforschungsinstitut IMK bekommt einen neuen Chef. Der Professor für Volkswirtschaftslehre Sebastian Dulin folge ab April auf Gustav Horn, der das Institut seit der Gründung geleitet hat, teilte die Hans-Böckler-Stiftung mit. Dulin ist 43 Jahre alt und lehrt an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin.
Wirtschaftsnachrichten von Günter Hetzke waren das. Guaido gegen Maduro. In Venezuela geht der Machtkampf weiter und in diesem Schatten versuchen die Menschen irgendwie den Alltag zu meistern. Lebensmittel sind kaum bezahlbar. Die Inflation lag im vergangenen Jahr bei 1,5 Millionen %. Doch eine Sache ist und bleibt günstig. Benzin. Warum? Burkhard Birke ist für uns in Caracas und berichtet.
1 Million Liter Superbenzin zum Preis von umgerechnet 20 Cent. Nein, Sie haben sich nicht verhört. Venezuelas Wirtschaft schwebt am Abgrund, ist in 5 Jahren um die Hälfte geschrumpft. Vor den staatlichen Supermärkten bilden sich lange Schlangen. Die Menschen hoffen, ein paar Kilo Maismehl oder Reis zu ergattern, wofür sie auch in den subventionierten Läden glatt ein Sechstel ihres Monatslohnes hinblättern. Benzin indes wird verschenkt. Der Preis ist der gleiche wie früher, berichtet Tankwart Carlos Fajardo. Eine Tankfüllung kostet 100 Bolivar, aber es gab eine Währungsumstellung. Die neue Währung hat wieder an Wert verloren und jetzt gibt es kein Zahlungsmittel, das klein genug ist, eine Tankfüllung zu begleichen. 100 alte Bolivar, das sind 0,001 neue Bolivar. Und von denen braucht man mehr als 3.000, um $1 zu kaufen. Das Benzin ist gratis, stellt Tankwart Carlos Fajardo denn auch lapidar fest. Kein Geldschein ist klein genug, um eine Tankfüllung zu zahlen, sagt Taxifahrer Freddy. Deshalb gibst du dem Tankwart den kleinsten Schein oder was du willst, einfach nur um zu bezahlen. Mir ist es auch passiert, dass ich keinen kleinen Schein hatte und sie mir das Benzin gratis gegeben haben. Oder im Tausch gegen eine Packung Kekse. Weshalb wird nicht wenigstens der Selbstkostenpreis verlangt? Weil die Regierung ängstlich und schwach ist, so kostet die Benzinsubventionierung mindestens $20 Milliarden pro Jahr, glaubt der Soziologe Trino Marques von der Universidad Central in Caracas. Der Aberwitz ist nämlich, dass das erdölreichste Land der Welt Benzin zu großen Teilen importieren muss, da es nicht über ausreichende Raffineriekapazität verfügt. Infolge der Sanktionen könnte demnächst Benzin knapp, wohl aber nicht teurer werden. Das, was im Boden ist, nämlich Öl, gehört dem Volk, so lautet das venezolanische Credo.
Burkhard Birke aus Caracas. Es bleibt, wie es ist. Bis Ende des Jahres wird die Europäische Zentralbank nichts ändern am Leitzins. Er bleibt bei 0%. Das hat die Notenbank heute bei ihrer Sitzung entschieden. Das ist die eine Neuigkeit. Weitere kennt Brigitte Scheutes.
Die Entscheidung, die Zinsen noch mindestens bis zum Jahresende, also nicht nur über den Sommer hinaus, bei 0% zu belassen, die hatten Beobachter schon erwartet. Doch nun wird die EZB auch noch länger die fällig werdenden Anleihen in ihrem Depot reinvestieren. Denn dieser Schritt ist gekoppelt an den Zeitpunkt der ersten Zinserhöhung. Und da hat sie noch Wertpapiere im Volumen von 2,6 Billionen Euro im Depot. Und schließlich hat sie für die Märkte etwas überraschend jetzt schon angekündigt, dass sie von September an den Geschäftsbanken neue Geldspritzen zur Verfügung stellt. Die heißen TLTROs, das sind gezielte längerfristige Refinanzierungsmöglichkeiten. Wohnungsgeschäfte mit einer Laufzeit von 2 Jahren. Ähnliche langfristige Kredite hatte sie den Banken schon 2014 und dann nochmals 2016 angeboten. Ein Schritt, den Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, mit Sorgen sieht.
Sie wurden vor allem von Banken aus dem Süden nachgefragt, um auf Geheiß der Politiker sehr viele Staatsanleihen zu kaufen. Und das hier ist eine Anschlussfinanzierung, ja, zum Halten von Staatsanleihen. Im Grunde genommen ist es eine faktische Staatsfinanzierung.
EZB-Präsident Mario Draghi aber erklärte das damalige Verhalten der Banken. Zu der Zeit waren die Renditen auf die Staatsanleihen hoch und für die Banken, vor allem im Süden Europas, war es sehr riskant, Kredite an die Wirtschaft zu vergeben, weil die in einer starken Rezession war. Deshalb kauften sie Staatsanleihen. Die jetzige Variante soll nun sicherstellen, dass die Banken zwar Geld zu sehr günstigen Konditionen bekommen, aber dass sie das als Kredite an Unternehmen, Haushalte und die Privatwirtschaft vergeben. Sie sollen damit nicht Staatsanleihen kaufen.
Not to buy sovereign bonds.
Wie die EZB das sicherstellen will, das verriet sie noch nicht. Warum aber diese doch sehr deutlichen Schritte? Die EZB wolle angesichts der schlechteren Konjunkturdaten die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft im Euroraum stärken, begründete Draghi das. Die Tatsache, dass das Klima unsicherer wird, bedeutet nicht, dass man nicht handeln kann. Man tut das, was man für richtig hält, aber man mäßigt sich wegen der Unsicherheit. Oder noch anders ausgedrückt, man versucht proaktiv zu sein, statt zu reagieren. Denn die Volkswirte der Zentralbank rechnen für dieses Jahr nur noch mit einem Wachstum von 1,1%. Im Dezember waren sie noch von 1,7% ausgegangen. Auch die Verbraucherpreise sollen nur noch um 1,2% statt um 1,6% steigen.
Der Leitzins bleibt mindestens bis Jahresende unverändert und die EZB pumpt frisches Geld in den Bankensektor. Diese Nachrichten, die haben heute auch die Börse bewegt. Konrad Busen ist für uns in Frankfurt am Main. Der DAX, der hat da ein bisschen schwankend reagiert, oder wie würden Sie die Kurve da beschreiben?
Ja, eine ganz treffende Beschreibung ist das mit dem Wort schwankend. Ein paar Sekunden, nachdem die EZB ihre neuen Geldspritzen angekündigt hatte, da machte der DAX einen kleinen Freudensprung nach oben. Die Finanzierungsbedingungen für Unternehmen bleiben ja dauerhaft günstig. Aber im Laufe des Nachmittags, als eben die Pressekonferenz von Mario Draghi lief, da sank der DAX doch wieder deutlich ins Minus. Das heißt, die Betonung an den Märkten wechselte hin zu den schwächeren Wachstums- und Inflationsaussichten. Er steigt jetzt gerade wieder über 11.500 Punkten. Der steht der DAX bei genau 11.516. Aber das ist immer noch 0,6% niedriger als gestern Abend.
Und welche Reaktion sehen Sie beim Euro?
Der ist jetzt deutlich billiger als gestern, fällt auf 1,1229 $. Bemerkenswert finde ich übrigens noch bei der EZB heute, wie oft in der Pressekonferenz Mario Draghi betonte, dass die Entscheidungen im EZB-Rat einstimmig gefallen sind. Also auch die Entscheidung über diese neuen Langfristkredite für Banken, diese neuen Geldspritzen. Ich habe mal nachgeschaut, nach dem Rotationsprinzip hatte auch Bundesbankchef Jens Weidmann heute Stimmrecht im Rat der Europäischen Zentralbank. Also auch er hat für diese Maßnahmen gestimmt.
Schauen wir auf die Bilanzen. Wir hatten die Post im Programm, Vonovia. Es gab aber auch noch Zahlen von Continental und Merck. Wer sticht denn raus bei den Bewegungen?
An der Spitze heraus sticht Vonovia, der Wohnungskonzern, der natürlich sehr davon profitiert, vom Wohnungsmangel in Deutschland und den damit so stark steigenden Mieten. 3,5% legt heute der Aktienkurs zu. Post und Merck, beide liegen im Mittelfeld bei den DAX-Werten heute, auch weil in den Jahresberichten nicht viel stand, was für Branchenexperten irgendwie überraschend gewesen wäre. Continental, da geht es für die Aktie 2,6% nach unten. Conti ist ja als Autozulieferer in ähnlich schwieriger Lage wie die Autohersteller, muss viel in Zukunft Technologien investieren, sagt heute, dass bis zu 5 Milliarden Euro auch für Übernahmen bereitstehen. Das hat doch einige Anleger abgeschreckt.
Bei den Nebenwerten gab es auch Zahlen. Welche lohnen da einen Blick?
Ich habe mal zwei rausgegriffen, weil sie von bekannten Unternehmen kommen und auch aus Branchen, die im Umbruch sind. Die Axel Springer AG verdient vor allem mit Kleinanzeigen, vor allem im Internet. Das klassische journalistische Geschäft ist aber immer weniger profitabel. Und die Strategie, die Springer heute kommuniziert hat, die hat einige Anleger wirklich abgeschreckt. 7,7% das Minus bei den Aktien. ProSiebenSat.1, da geben die Aktien 2,5% nach. Auch dieses Medienunternehmen sieht ja einem harten Konzernumbau entgegen, weil im klassischen Werbegeschäft die Umsätze so stark zurückgegangen sind.
Dann gucken wir noch auf die Entwicklung am Anleihemarkt und auf den Goldpreis.
Bei den deutschen Staatsanleihen, da liegt die Umlaufrendite heute einen Tick niedriger als gestern bei 0,03%. Und beim Gold ist der Preis für die Feinunze ganz leicht gesunken um 14 amerikanische Cent auf $1.285,71.
Und das war Konrad Busen mit dem Börsenbericht aus Frankfurt am Main. Damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Hier folgen die Nachrichten im Deutschlandfunk, anschließend dann Kultur heute. Mein Name ist Sina Fröndrich. Tschüss.